Hallo und herzlich willkommen zu unserer Serie Frauen reden über Frauenthemen in meinem Homöopathie-Podcast. Ich freue mich sehr, heute Bea Durst begrüßen zu dürfen. Wir hatten schon das Vergnügen, ich habe so einen ganz kleinen Mini-Kongress zusammen gemacht mit der Melody Alberti, die auch im Podcast dabei ist diesmal. In der Serie, die wird auch noch sprechen, werdet ihr also auch wieder hören. Wer also beim Kongress dabei wäre, wird Bea vielleicht sogar schon kennen, aber sie war noch nicht im Podcast. Und deswegen freue ich mich sehr, heute dich auch im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Bea.
Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Ja. Bea ist Heilpraktikerin aus meiner Heimatstadt, gell? Aus Berlin.
Genau, aus Berlin.
Genau, da wo ich vor kurzem zu Besuch war und habe eure Homöopathietage knapp verpasst, um eine Woche. Das war sehr schade. Ich habe dann Andreas nur angeschrieben, habe gesagt, du isst irgendwas an dem Wochenende, wo ich da bin, ich komme. Er hat gesagt, du bist ja extrem blöd, das ist eine Woche vorher, ist überhaupt niemand irgendwo. Wollte dir eigentlich die neue Schule angucken, irgendwie hat es sich nicht ergeben. Habe gedacht, ja, dann nächstes Jahr klappt es dann.
Ja.
Genau, heute sprechen wir, wie die Zuhörer das ja auch kennen, erstmal über dich. Der Mensch im Zentrum bei unseres Homöopathie-Podcasts. Und nachher, das habt ihr den Titel wahrscheinlich auch schon entnommen, reden wir heute über bestimmte Rollenbilder mit ein bisschen Fokus auf die Mutterrolle. Aber wir werden da wie immer breit sprechen. Und natürlich auch die Homöopathie wird heute nicht zu kurz kommen. So haben wir einiges vor, deshalb legen wir auch gerade los. Du kennst die Frage im Prinzip schon. Ne? Wir haben sie ja schon Trockenschwimmübungen besprochen. Wie bist du zur Homöopathie gekommen?
Ja, die Homöopathie begleitet mich schon sehr, sehr lange. Ich habe mit circa 3, 4 Jahren eine Neurodermitis entwickelt und das ist sicherlich so ein Klassiker. Und die Mama oder unsere Mama ist dann ganz klassisch mit mir zum Heilpraktiker gegangen. Und die Homöopathie war einfach ein Bestandteil der Behandlung. Er hat auch noch eine Ernährungsumstellung vorgeschlagen, die wurde auch umgesetzt. Das ist, glaube ich, das, was sozusagen mich dann am meisten von meinem früheren Heilpraktiker unterscheidet, dass ich da wesentlich freier bin und sozusagen mehr auf die Homöopathie setze als auf die Ernährungsumstellung, weil ich die doch als ziemlich streng wahrgenommen habe. Also sie war definitiv streng.
Ja.
Und das ist etwas, wo ich einfach sage, da möchte ich den Kindern oder den Menschen einfach grundsätzlich mehr Wahlfreiheit geben.
Ja.
Und setze da, wie gesagt, mit mehr auf die Homöopathie. Und dementsprechend, seitdem ich 3, 4 Jahre alt bin, gehören Globulis sozusagen zu meinem Alltag. Ich weiß, für Klassenfahrten zum Beispiel hatte ich auch immer so ein kleines Mäppchen dabei. Da haben dann die Mitschülerinnen und Mitschüler schon immer geguckt, was ist das? Und ja, und irgendwann, also ich bin ja dazwischen noch Ergotherapeutin, habe 6 Jahre im akutpsychiatrischen Bereich gearbeitet und irgendwann wurde dann aber klar, Moment, ich möchte noch freier arbeiten. Und dann habe ich den Heilpraktiker angefangen und dann war auch schon in dieser Zeit und Phase klar, ich möchte in Berlin an die Hahnemann-Schule, um die Homöopathie zu erlernen und das habe ich dann auch gemacht.
Was glaubst du, was hast dich sozusagen gewusst, okay, da finde ich meine Freiheit in der Homöopathie? Wie hast du das in der Zeit dann schon verstanden? Also ich sage es deswegen, weil ich habe am Anfang gedacht, ja, Homöopathie, mega cool. Aber ehrlich gesagt, ich habe erst im Laufe des Studiums so richtig verstanden, was ich da überhaupt tue. Das war am Anfang also sehr rudimentär, mein Wissen von vorher. Wo hast du da schon diese Freiheit gesehen?
Nee, ich glaube, das sind wie so mehrere Stufen oder Essenzen, wo ich dir völlig zuspreche und sage, selbst jetzt entdecke ich immer noch mal so neue Aspekte. Das ist auch das, was ich so mit liebe an der Homöopathie, ne? Dass man immer einfach weiter lernen kann und wenn es die Mittelbilder sind und darüber die Welt noch mal neu betrachtet. Ich war dann als Ergotherapeutin, war ich ja sozusagen wirklich klassisch im Gesundheitssystem drin und je nachdem, wo und wie man arbeitet, ist es ja schon auch gerade in Deutschland, würde ich behaupten, relativ hierarchisch aufgestellt. Das war dann für mich sozusagen der Freiheitsaspekt. Also mir haben einfach manchmal in der Behandlung mit den Patientinnen und Patienten hat mir einfach ein bisschen weiterer Blick einfach gefehlt, wo ich so dachte, Moment, da stoßen wir an Grenzen und könnte man da nicht auch nochmal anders drauf gucken und andere Dinge machen. Und die waren natürlich im klinischen Alltag kaum möglich. Aber das war der erste Freiheitsschritt sozusagen, da andere Therapiemethoden anwenden zu können. Und aber für mich grundsätzlich die Homöopathie ist definitiv eine oder habe ich als Medizin der Freiheit absolut auch kennengelernt, ne? Oder erlebe sie auch absolut so.
Ich finde auch, und ich kenne ja leider die prozessorientierte Homöopathie nicht so gut, wie ich es gern kennen würde, finde aber, dass dort der kreativ-künstlerische Teil an der Homöopathie einen sehr starken Fokus nimmt. Ja? Also ich habe ja was verhältnismäßig, muss man wirklich sagen, ne? Das würden wahrscheinlich einige auch nicht so sagen, aber verhältnismäßig arbeitet ihr äußerst klassisch, vor allen Dingen im Vergleich zu euch. Und dort haben wir auch sehr viel Freiheit in bestimmten Bereichen. Aber was ich an der prozessorientierten Homöopathie, alles, was ich bisher gehört habe, ist unglaublich kreativ, unglaublich intuitiv, unglaublich auch, woher ich mir sozusagen dann die Informationen besorge, sehr weiträumig. Also das ist, glaube ich, auch wirklich eine Homöopathieform, die wirklich so an diesem kreativen Ende ist. Und sicherlich nicht am perfektionistischen Ende von den Realisten und Klassikern, ne?
Ja, absolut. Andreas Krüger, der Schulleiter und Mitbegründer, ne, oder der ja auch wirklich so ein, der ist, der dahinter steckt sozusagen hinter der prozessorientierten Homöopathie. Ich finde, er ist auch einfach ein König darin, Sachen zu nehmen und also da die besten Sachen sozusagen ohne Furcht zu nehmen, um die umzusetzen. Und das ist dann ja je nachdem auch, also für manche ist es dann halt der totale Kritikpunkt und man darf das nicht. Ich schätze ihn dafür sehr und kann halt auch gleichzeitig sagen oder sehen, so ja, okay, und es passt nicht für jeden und es muss es ja auch nicht. Auch da ist es ja so schön, dass wir diese unterschiedlichen Zweige und Wege und auch Therapeutinnen und Therapeuten haben. Ja, also für mich war das großer Bestandteil einfach auch also in der Ausbildung, aber auch so jetzt, wenn ich mir Mittel angucke oder lerne, oder auch wenn ich Erfahrungen von anderen Kolleginnen und Kollegen höre, dass Mittelbilder wesentlich größer sein können als sozusagen das Geschriebene. Auch da für mich war jetzt letztens auch noch mal so ein Aspekt, dass auch wir da ja auch einen relativ männlichen Blick sozusagen drauf haben, ne? Und da vielleicht das auch noch mal erweitern können. Es gibt ein Mittel bei mir in der Praxis, was glaube ich, also aus den Kolleginnen, von den Kolleginnen und so weiß ich, dass die das nicht so viel nutzen. Das ist mir in der Ausbildung schon begegnet. Und da wird es gar nicht, es ist ein relativ kleines Mittel für die Homöopathie und in der Ausbildung. Als wir dann Vorträge vorbereitet haben, hatte ich so eine Idee. Es geht viel um dieses Thema Scham und Druck. Und dieses Mittel habe ich so nach und nach immer weiter nochmal erforscht. Und das ist wirklich ziemlich regelmäßig, dass ich das in der Praxis verschreibe. Und so erweitert sich so nach und nach ein Mittelbild.
Ich finde auch, um das nur zu bekräftigen, wenn wir dann Patienten mit bestimmten Arzneien behandeln, die wir häufiger anwenden, dann kriegen wir auch mit der Zeit, also vielleicht kein repräsentatives, ne, aber einen individuellen Bezug zu dem, ne? Also ich habe bei bestimmten Mitteln ein Gefühl, ne? Dann kommen die rein und dann denke ich, oh, das könnte das sein, weil das spüre ich explizit oft, wenn dieses Mittel indiziert ist oder bei anderen spüre ich gar nichts. Da habe ich dann eine bestimmte Art, wie sie sich ausdrücken, wo das mir wieder erhält. Ne? Am Schluss bin ich dann doch irgendwie dann doch klassisch verhaftet so, und muss dann doch meine Symptome und Modalitäten noch haben für mein Sicherheitsgefühl. So. Und verlasse mich da nicht nur auf das, aber es leitet mich natürlich unglaublich schnell dann zu ihm hin. Also ich finde, mit der Erfahrung erschließen sich auch bestimmte Tiefen von Mittelbildern auch nochmal neu durch die Anwendung.
Absolut. Ich mag es oder ich schätze es sehr, wenn ich die Essenz eines Mittels verstanden habe. Ja, wenn ich also verschiedene Quellen anzapfe, mir verschiedene Sachen durchlese oder dann nochmal Ergänzungen und so aus dem Erfahrungsbereich bekomme und dadurch dann merke so, ah, darum geht es. Wenn ich rein den Börike lese, dann quillt es halt einfach nur über an irgendwie faserigen Informationen. Aber wenn ich da noch verschiedene Sachen dazu nehme, dann wird es leichter und das ist dann auch etwas, was ich von Andreas wirklich gelernt habe, weil grundsätzlich würde ich eher sagen, tendiere ich eher perfektionistisch zu sein. Und bei ihm in der Ausbildung und dann im Ambulatorium, wo wir durften dann ja auch direkt am Menschen anfangen zu arbeiten, da hat er immer wieder gesagt, auf drei Beinen steht der Stuhl, also ganz klassisch nach Hering. Dass man also wirklich drei Hauptsymptome raussuchen oder drei Phänomene raussuchen soll und danach das möglichst ähnliche Mittel. Und das ist für mich definitiv auch immer noch mal eine Orientierung. Und wie du beschreibst, also was ich dann auch manchmal so spannend finde, ist, wenn man Fälle hat, dann anfängt zu repertorisieren und dann je nachdem, was weiß ich, ein paar Mittel zur Auswahl hat oder eins ganz oben steht. Und dann aber dieses Gefühl ist so, nee, das passt aber nicht, ne? Und da also genau dieses Gefühl, und ich entscheide mich dann halt ganz oft gegen das Repertorisieren und traue meinem Gefühl. Aber auch da braucht man ja einfach dann die Erfahrung beziehungsweise diese Sicherheit, okay, ich kann meinem Gefühl trauen.
Das ist, glaube ich, wie immer, habe ich das Gefühl, dass diese Interviews irgendwie, keine Ahnung, von was anderem noch geführt werden als ich. Weil ich finde, wenn wir heute über Frauenrollen reden wollen, ne, und wir haben jetzt schon die Diskrepanz aufgemacht zwischen Sicherheit und Freiheit. Also ich meine, das hätten wir ja so gar nicht vorher besprechen können, dass das so entwickelt. Aber ich gehe da trotzdem nochmal einen Schritt zurück, finde das aber schon super. Also da müssen wir nachher auf jeden Fall andocken, weil ich glaube, das sind ja exakt die zentralen Themen, die sich dann da auch wieder zeigen, ne? Aber ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zu dir zurück. Also du hättest ja denn diese Freiheit im Prinzip, deshalb bin ich da abgebogen, gedanklich auch, eigentlich in der Ausbildung tatsächlich auch wirklich gefunden, weil du auch eine Art Homöopathie kennengelernt hast, die diese Freiheit hat. Und da du noch Homöopathin bist, da übrigens sich die Frage vielleicht ein bisschen, aber ich stelle sie trotzdem. Offensichtlich ist das ja gelungen, weil du bist nicht weitergezogen, richtig?
Du meinst weg von der Homöopathie?
Genau.
Nein,
Also hast du jetzt genug Freiheit?
genau, ich habe genug Freiheit. Nein, sie ist die Homöopathie ist ein totales Herzensthema und Leidenschaft von mir. Also ich ergänze in der Praxis durchaus mit stofflichen Mitteln wie was weiß ich, Pflanzen, Tees, Mineralien und so weiter, weil es ja manchmal nicht oder der Reiz alleine nicht reicht. Und ich habe auch noch eine Körper- oder eine ganzheitliche Körperarbeit, die Leibarbeit nach Dürkheim dabei. Aber auch da sind so die Essenzen auch so ähnlich. Ja, es geht, also für mich geht es in meiner Arbeit immer wieder darum, dieses wer bin ich, wo, warum, naja, warum vielleicht weniger, aber wo bin ich abgebogen, dass ich mich nicht mehr komplett in meiner Freiheit leben kann? Und immer wieder diese Idee, wenn sich Symptome zeigen, ist es eigentlich ein Ausdruck meines Körpers, meiner Seele, meines Wesens, dass sich da etwas verändern beziehungsweise noch für mich verbessern darf.
Auf hier extrem schön ausgedrückt. Wenn wir bei dir noch den einen Schlenker machen, du bist ja heute auch als Frau dabei, das ist ja auch so ein bisschen das Thema, ne? Hast du da sozusagen als Frau Heilpraktiker, Ausbildung, Ergotherapie, Frauenrolle und so weiter? Gibt es da noch was, was wir über dich auch kennenlernen dürfen, was du mit dem Thema auch verbindest, wofür du heute ja da bist?
In meiner Ergo-Zeit war das gar nicht so Thema. Ich glaube, für mich ist vor allem dieses Frauenthema durch zwei Dinge geprägt. Einmal das Familienleben, die Mutterrolle. Da kann ich aber auch noch mal ergänzen, dass ich zuerst Bonusmutter geworden bin. Mein Mann hat schon zwei große Kinder und da bin ich reingerutscht. Und habe das, wie ich empfinde, das Privileg, dass ich mit denen schon ganz, ganz viel lernen durfte und noch mal ganz viel überprüfen durfte. Moment mal, wie wachsen die hier eigentlich auf und wie bin ich aufgewachsen? Das wäre mir sonst definitiv erst sozusagen passiert mit unserer gemeinsamen Tochter. Also da, ja, also die Mutterrolle, finde ich, spielt einen großen Part. Und das andere ist die Geschäftsfrau, würde ich fast sagen, so ungefähr, die dann einfach mit dem Heilpraktikerin-Dasein noch mal so deutlich geworden ist. Ich glaube, im Angestelltenverhältnis hat man das nicht so deutlich, aber diese Selbstständigkeit, die hat mir das noch mal so klar gemacht. Oder da hatte ich viel Prozesse. Wie bin ich denn eigentlich groß geworden? Und da waren viele oder die meisten Frauen waren Mütter und zu Hause, also so ganz klassisch westlich, sag ich mal. Ich habe letztens auch noch mich mit einer Freundin unterhalten und da, wenn man mit den Frauen aus dem Osten spricht, da war es ja viel mehr so, dass die Frauen arbeiten waren. Und ja, also das finde ich immer ganz faszinierend zu hören, wie unterschiedlich die Lebensgeschichten sind, wie wir geprägt sind. Ja.
Kann man denn sagen, dass du mit einer dieser Rollen besonders gehadert hast? Wir sprechen ja gleich auch noch über das so ein bisschen, was ist überhaupt so eine Rolle und was macht das aus und so weiter. Aber so ganz persönlich würdest du sagen, du hast auch mit diesem Rollenthema persönlich viel zu tun gehabt. Also ich habe das zum Beispiel gemerkt, dass ich bei unserem ersten Kind auch so voll in diese Vaterrolle gekommen bin, wo ich vorher, also wo ich hinterher oft gedacht habe, sehe er gar nicht ich. Also da hat sich irgendwas gezeigt von mir. Also so bin ich ja überhaupt nicht. Ich habe plötzlich die Sätze meines Vaters gesagt. Ne? Das war glücklicherweise nur eine kurze Zeit so, bis ich mich da wieder ein bisschen erholt habe von dem, was jetzt angeblich alles Neues in meinem Leben. Aber ich habe sozusagen bewusst auch erst über diese Rollenthematiken nachgedacht, als sie mich angefangen haben zu stören. War das bei dir auch so oder?
Ja, absolut. Ja, das ist schon dieses leibliche Erfahren definitiv, dass ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken. Und ich habe mir, also in der Regel, wenn mich ein Thema interessiert, dann hole ich mir auch in der Regel immer viel Literatur und Bücher dazu und acker mich da durch und hole mir dann auch nochmal andere Perspektiven. Ja.
Mit welcher Rolle würdest du sagen, hast du am meisten gehadert, die nachher den Anstoß gegeben hat, zum sagen, so jetzt muss ich mich, glaube ich, damit beschäftigen?
Schon die Mutterrolle, würde ich sagen. Weil
Trotz
dann auch.
Trockenschwimmübungen vorher.
Genau, trotz, also wirklich, genau, ja, auf jeden Fall. Ja, und also das für mich, ich frage mich ja auch immer, wie viel Aufklärung und Gespräch braucht es sozusagen, um da je nachdem nicht reinzurutschen, so ungefähr, weil es so komplex ist. Und genau, ich hatte wirklich diese Idee so nach dem Motto, ja, ich weiß ja so ungefähr, worauf ich mich einlasse, aber die waren natürlich auch schon einen Ticken größer und es ist dann doch was anderes, wenn man Baby, Kleinkind da hat. Und nee, und also die Hormone sind ja auch nicht zu unterschätzen, ja. Sind wir mal ganz ehrlich, bei einer Fortbildung letztens hieß es auch, dass wir je nachdem einfach die ganze Zeit auch wie unter so einem Schleier leben. Und also ich plädiere total dafür, offener über dieses Idyll, diese Romantisierung von Mutterschaft, Stillzeit, Schwangerschaft, Geburt etc. etc., dass wir da wesentlich mehr drüber sprechen dass wir einfach ein breit gefächerteres Bild bekommen. Und gleichzeitig, also frage ich mich, wie viel wäre bei mir denn eigentlich oder wie viel kommt denn wirklich an? Weil wenn da dieser Kinderwunsch da ist, dann ist es, glaube ich, fast ziemlich egal, was da von außen berichtet und erzählt wird. Dann ist das, das läuft auf einer anderen Ebene. Das läuft nicht auf dieser rationalen Ebene. Und gleichzeitig ist es ja auch irgendwie gut. Also wenn wir uns jetzt von allem abschrecken lassen würden, wir dürfen ja auch unsere eigenen Erfahrungen machen. Aber wir durchleben da, finde ich, einfach sehr oft Themen, die einfach auch sehr strukturell sind und müssen das auf einer sehr persönlichen Ebene durchackern oder auch in einer partnerschaftlichen Ebene durchackern. Also von den Strukturen her wird es weiterhin meistens halt wirklich leider sehr befördert, dass wir in diesen klassischen Rollenmodellen bleiben. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der, also wie es in der Schweiz ist, aber wie, ne, wie viel Unterstützung da je nachdem ist. Aber hier in Deutschland ist es schon auch, dass da, also ne, mit Ehegattensplitting und so weiter und so fort, also auf vielen verschiedenen Ebenen ist es schon wesentlich einfacher, in diesen alten Strukturen hängen zu bleiben.
Ja, also ich, in der Schweiz kann man, ist ja wie immer, man kann ja nicht sagen, ja, das ist immer in der Schweiz gleich. Ich lebe in einer eher ländlichen Region, wo man dieses traditionelle Bild eigentlich sehr oft wiederfindet und sich sehr viele auch schon vermeintlich freiwillig dafür entscheiden. Und man sieht deswegen auch relativ viele, die in dieser Rolle auch eine Zeit lang sehr aufgehen, sich wirklich auch sehr damit identifizieren. Und ich glaube, wenn da keine Krise im Leben kommt, wo dann irgendwie das Weltbild durch eine Trennung oder durch irgendeine Krankheit durchbrochen wird, dann sind viele damit auch sehr einverstanden. Ne? Ich denke, das ist auch, wenn man sozusagen mehr konfrontiert wird. Ich war jetzt ja auch eben vor kurzem in Berlin und bin damit, ja, ich will jetzt nicht sagen ganz direkt, aber doch mit ganz anderen Lebensformen in relativ kurzer Zeit sehr intensiv konfrontiert worden. Wenn man das sozusagen mehr vor Augen hat, wie zum Beispiel jetzt offene Homosexualität oder wenn man auch sieht, dass zum offene Beziehungen viel standardmäßiger sind oder ich glaube, dann hinterfragt man auch bestimmte Rollenbilder noch mal deutlich schneller, als wenn rundrum alle das klassische Mann-Frau-Thema leben, also wie man das kennt. Das ist auch eine Frage, die würde ich aber gerne ein bisschen hinten anstellen. Die stelle ich nachher noch mal. Vielleicht fangen wir so noch mal an. Vielleicht wissen ja gar nicht alle, wir beide haben so viel damit schon beschäftigt. Wir wissen sofort, was gemeint ist, wenn man sagt Rolle, ne? Weil ich glaube, das ist grundsätzlich, das setze ich jetzt mal bei unseren Hörern ein bisschen voraus, dass wir da ambivalente Meinungen zu haben. Ich glaube, dass viele Leute eine Rolle zum Beispiel auch als etwas sehr Positives sehen, ne? Also ich bin in meine Rolle als Mutter reingewachsen oder ich nehme eine Rolle in der Gesellschaft ein, die mir sehr passt. So, also ich glaube, dass das viel auch positiv konnotiert wird. Und wenn man so ein bisschen anschaut, wenn man so in diese Geschlechter-Gender-Thematik reingeht oder in die LGBTQ-Diskussion und so weiter, dann sieht man ja auch, dass wir sehr viele Verfechter haben, jetzt gerade mit dem Charlie Kirk ganz berühmte Thematiken, wo das auf der extremen Seite ja eher sogar gefördert, gefordert, unterstützt, belobt, gelobt wird oder sogar dann, wenn man noch weiter in andere Richtungen geht, ja sogar strikt vorgeschrieben wird von Staaten, von Religionen, wo das heißt, wir haben ja wahrscheinlich auf der Welt deutlich mehr Leute, die entweder bewusst in Rollen gedrängt werden und dafür dann ja auch positiv belohnt werden. Also sei es mit dem Himmelreich oder mit irgendwelchen gesellschaftlichen Integrationen, die nachher stattfinden, weil ich mich schön an der alte Bild halten. So, ich glaube, die Minderheit ist ja eher die, glaube ich jetzt mal, das ist meine persönliche subjektive Statistik, gell? Die Minderheit ist eher die, sich da ein bisschen draus befreit. Ne?
Ja,
Das
wahrscheinlich
heißt,
da.
wir haben ja wie Geschlechterrollen, wir haben aber auch Identifikationsrollen. Also vielleicht, damit es nicht jetzt ich bin, der zu viel redet, sondern gebe ich dir gern das Wort rüber. Was ist denn für dich sozusagen, wenn wir heute über Rollen sprechen, was ist denn das, eine Rolle?
Eine gute Frage.
Ja, genau.
Vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten. Als allererstes fällt mir dazu ein, dass eine Rolle natürlich die Möglichkeit bietet oder also eine gewisse Struktur bietet, einen gewissen Halt, eine gewisse Sicherheit. Ne? Das Thema, was wir ja gerade schon mal kurz gestriffen haben. Und wenn ich, ja, wenn ich in dieser Rolle bin, dann weiß ich oder habe ich eine Ahnung davon, wie ich mich verhalten soll. Und dann fängt der ganze Kladderadatsch ja an. Also wenn ich weiß, wie ich mich verhalten soll, dann verhalte ich mich also gesellschaftlich angesehen, bekomme also meine Stellung, meine Zuwendung, meinen Zuspruch und kann mir sicher sein. Und dann geht es ja schon in richtig tiefe Gebiete, weil wir sind ja einfach soziale Wesen und ein sozialer Ausschluss war früher existenzbedrohlich. Und dieses Gefühl bleibt ja auch immer noch bestehen. Also da sind unsere Körper, unsere Gehirne ja einfach, wie ich immer sage, in der Steinzeit sozusagen hängen geblieben. Und dementsprechend Das ist ja auch so ein Aspekt, wo man dann so schön sagen kann, verhalte dich doch einfach frei und mach mal eben so. Aber wir müssen immer bedenken, dass genau dieser Gegenpol, dieses, es könnte, je nachdem, wer wie sozialisiert und in der Gruppe ist oder in der Familie ist, könnte es einen Ausschluss bedeuten, im schlimmsten Fall. Und das ist einfach richtig bedrohlich. Das ist ja, und dementsprechend finde ich es dann auch wieder total verständlich, wenn man es nicht wagt, sich so frei zu leben, wie man vielleicht eigentlich möchte oder wie man das vielleicht manchmal spürt. Auch das braucht es ja erstmal, dass ich mir so viel Zeit und Kapazitäten nehme, so in mich zu gehen und in mich reinzuspüren. Was will ich denn eigentlich?
Genau, und teilweise wird es ja heute, also oder nicht teilweise, größtenteils wird es ja sogar mit dem Leben immer noch bedroht, ne?
Ja,
Also wir haben ja genug Länder, wo das so ist. Ne?
so ist es. Ja, das ist für mich manchmal so dieser Punkt, wo ich, ja, wo ein Teil von mir dann auch sagt, okay, und wir haben hier die Freiheit und es ist wie unsere Verpflichtung sozusagen, diese innere Arbeit zu leisten und zu machen, zu schauen, okay, was möchte ich denn eigentlich? Gar nicht im ich muss jetzt hier mein Ego durchziehen und mich wie die, was weiß ich, die Sau benehmen oder so. Aber ja, ich erlebe, empfinde das schon auch etwas als ja, einfach als Privileg, dass wir denken dürfen, dass wir ausprobieren dürfen und dass wir da uns an Grenzen rantasten dürfen, weil bei anderen Menschen ist es einfach viel zu gefährlich.
Wenn wir mal ein bisschen darauf eingehen, ohne dass wir es jetzt zu groß auch in Schwarz-Weiß einteilen, aber wenn man so ein bisschen schaut, wir haben jetzt, oder ich habe so ein bisschen gesagt, ja, was vielleicht auch Vorteile sind, du hast es jetzt auch nochmal betont, dass es auch einen biologischen oder gesellschaftsbiologischen Aspekt vielleicht gibt oder so. Aber was sind denn sozusagen die Probleme? Ne? Wir besprechen es ja heute, also könnte man jetzt ja sagen, super, man ist integriert in die Gesellschaft, man hat sichere Sachen, ne? Man wird nie ausgegrenzt. Also warum sollte man jetzt dann an seinen Rollen überhaupt irgendwie arbeiten? So perfekt.
Ganz platt, weil man sich nicht
Ja,
wohlfühlt.
genau.
Ganz vereinfacht. Ja, oder ist es halt wirklich der Körper und wir werden, also ich glaube, das ist dann auch ja ganz oft ein Punkt, ne? Wir haben den Leidensdruck, weil wir krank werden oder eine schwere Diagnose haben. Also das ist ja dann auch oft so ein Punkt, wo wir dann beginnen, innezuhalten und darüber nachzudenken, was tue ich hier eigentlich gerade? Was ist mir wichtig? Was ist mir unwichtig? Lebe ich wirklich das Leben, was ich leben möchte? Was sind meine Wünsche? Was sind meine Träume? Was gehört dazu? Was sind meine Werte?
Und was würdest du sagen, sozusagen, warum sind diese Rollen dafür ein Problem? Also warum schaffen die nachher ein Problem, wenn ich doch so gut integriert bin?
Weil sie dann doch einfach so oft so einengend sind, ne?
Deshalb fand ich unseren Anfang so gut, ne? Weil sie
Ja.
genau diese Diskrepanz ist zwischen Sicherheit und Freiheit.
Ja. Und weil es oft dann einfach mehr darum geht, diese, ich sag dann ja auch, also dann auch noch diese Klischees, dem müssen wir dann genügen. Oder dem müssen wir dann entsprechen. Und das ist dann ja ganz oft einfach nicht das, was oder immer wieder einfach nicht das, was wir fühlen oder wonach uns gerade ist. Ja.
Ich glaube, ich bleibe bei meinen provokativen Fragen. Ich finde die gerade sehr angenehm. Ich hoffe für dich auch. Ne? Im Prinzip könnte man uns ja vorwerfen, dass wir in der Homöopathie auch eine Art Rollenbilder haben. Ne? Also entweder hat man zum Beispiel ein miasmatisches Bild von einem Patienten oder man hat ihn jetzt in ein Arzneimittel eingeteilt oder sagen wir mal noch ein bisschen härter. Ja, es ist ja eine Frau, die kriegt jetzt auch ein Frauenmittel. So. Ich habe ja da eure Art, Homöopathie zu praktizieren, schon eingeführt, dass ihr das ja ziemlich sicher nicht so hat. Aber wie würdest du jetzt sagen, wenn jemand sagt, ja, also ich bin jetzt Pulsatilla, ist das bereits eine Rolle oder ist das für dich keine Rolle, wenn jetzt ein Patient zum Beispiel nach Hause geht und sagt, du, mein Patient hat mir, Bea hat mir Pulsatilla gegeben, ich bin offensichtlich eine Pulsatilla-Frau.
Also auch das war für mich schon in der Ausbildung Thema, dass ich so gemerkt habe, so, oh, ich finde es schon teilweise sehr klischeehaft, wie Lycopodium beschrieben wird, wie Pulsatilla beschrieben wird und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja auch noch immer wieder diesen Aspekt oder den Mythos des Konstitutionsmittels. Ich muss also das eine Mittel herausfinden, mit dem ich alles heilen kann. Wo wir ja auch wissen, so ist es nicht. Auch hier ist die Homöopathie komplexer und das finde ich dann auch wiederum das Schöne. Ich würde sagen, ich finde dieses Bild der verschiedenen inneren Rollen ganz gut oder der verschiedenen inneren Charaktere. Was weiß ich? Ich habe zum Beispiel die Perfektionistin in mir, ich habe die Kümmererin in mir, ich habe einen ängstlichen Anteil in mir oder. Und je nachdem, welches Thema gerade dran ist, ist ein Aspekt oder ein anderer Aspekt mehr im Vordergrund. Und dann ist es je nachdem der Pulsatilla-Aspekt, der vielleicht noch mal mehr Erinnerung oder Unterstützung braucht. Ich erlebe die Mittel einfach als ein Aspekt oder es ist gerade für diese Phase gerade besonders wichtig und nötig, dieses Mittel nochmal zur Unterstützung zu holen und mit dazu zu nehmen.
Und was passiert jetzt, wenn ich das jetzt einsetze? Also nehmen wir an, wir haben jetzt diesen Anteil in uns drin, als Pulsatilla-Anteil, und wir haben dann später entdeckt ein Homöopath das glücklicherweise bei uns. Wir sind auch gerade in der Phase irgendwie, ne? Und jetzt kriegen wir das Mittel. Was passiert jetzt? Stirbt diese Rolle?
Nein, sie stirbt
Ja.
auf gar keinen Fall.
Macht der Homöopath das jetzt weg?
Nein.
Nein.
Vielleicht ist das beste Bild, also wenn wir das richtige Mittel gefunden haben, getroffen haben, dann würde ich sagen, dann ist sie ausgeglichener. Und im Sinne von, dass es ist uns in unserer Ich-Stärke nochmal unterstützt, beziehungsweise uns unterstützt darin, die eigenen Grenzen besser zu kennen und diese auch auszudrücken. Mit das Faszinierendste finde ich ist einfach, wir wissen ganz oft vom Kopf her, wissen wir ganz oft, was besser für uns wäre oder was wir sagen müssten und könnten und so weiter. Und das können wir x-mal durchkauen und versuchen noch irgendwelche Anker zu setzen und ich weiß nicht was alles. Aber ich habe halt einfach immer wieder dieses Erlebnis, wenn ich das richtige Mittel entweder selber bekomme oder gebe, dann muss ich nicht mehr darüber nachdenken. Dann ist das aus meinem Kopf reingerutscht in mein Herz, in meinen Bauch, in jede Zelle und ich lebe das einfach. Und dann ist es so unanstrengend, dass davor ist immer dieses, oh, ich muss jetzt daran denken, dass ich jetzt mich anders verhalte, weil so, ne, so ist es, dann wäre es besser für mich. Und dann passiert es einfach. Und dann habe ich auch in der Regel gar nicht mehr diesen großartigen Widerstand mehr von außen, wenn ich dann einfach mal Nein sage. Ne? Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, dann reicht einfach ein Nein, und fertig. So. Und das finde ich immer wieder so schön zu beobachten. Und dann finde ich, muss ich auch überhaupt nicht mehr darüber diskutieren, ob die Homöopathie jetzt wirkt oder nicht, weil das ist für mich einfach das, wofür ich sie so gerne nutze.
Und was wir natürlich jetzt beide sträflich vernachlässigt haben, natürlich verschwinden auch die dazugehörigen Körpersymptome, wenn es dann möglich ist.
Ja, ganz genau, ne? Auch da wiederum, wenn es sozusagen die körperlichen Symptome sind, die mit diesem Thema verbunden sind,
Richtig,
so würde
genau.
ich beschreiben. Und in der Regel, manchmal ist es ja nicht, also manchmal verschwinden ja nicht sofort die körperlichen Symptome, manchmal ändert sich auch nicht sofort die Verhaltensweise, aber was halt auch so ein Aspekt sein könnte, der mich dazu bringt zu sagen, so ja, ich möchte dabei bleiben, ist, dass die Energie gesteigert ist zum Beispiel.
Ja,
Ja,
genau.
also wenn man vorher sagt, boah, ich bin total kaputt, Aber Laune ist top. Ich habe irgendwie viel mehr Energie. Ich komme besser aus dem Bett. Das sind für mich immer so wirklich, oder Schlaf ist besser. Ja, das sind so wirklich so richtig wichtige Basics, die ich sehr ernst nehme und wo ich erstmal sage, okay, dann möchte ich bitte erstmal noch weiter abwarten, bevor ich was anderes mache oder Mittel wechsle oder nochmal oder so, sondern das sind für mich immer schöne Zeichen, dass sich da was tut und in eine. Also es geht ja auch darum, in eine Ordnung bringt, ne, oder in die eigene innere Ordnung bringt.
Ja, finde ich schön erklärt. Wenn wir das nochmal vielleicht so als Gesamtfazit auch jetzt auf die Homöopathie spezifisch nochmal zusammenfassen, inwiefern, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir dran, ich habe jetzt festgestellt, da auch am Ende vom Interview sind wir noch nicht, aber nachher, na, ich habe jetzt aber auch Probleme eigentlich mit meiner Mutterrolle oder mit irgendeiner anderen Rolle, habe das Gefühl in der Geschäftswelt, ich muss da mega Leistung bringen oder ich muss es genauso machen wie die Männer, sondern auch wieder eine Rolle ist, ne?
Ja.
Also irgendwo hänge ich da fest. Ganz allgemein gesprochen, wie kann mich jetzt die Homöopathie beispielsweise, nehmen wir an, ich habe sogar auch Symptome, dann ist es noch klarer, ne? Wie kann die
Ja.
Homöopathie mich jetzt da unterstützen?
Die Homöopathie würde dich darin unterstützen, überhaupt herauszufinden, bist du überhaupt, also ne, wenn du das sagst mit diesem, ich muss jetzt richtig hart und dieses klassische männliche Geschäftsbild empfinden, ist das überhaupt dein Weg? Ja, also das würde ich sozusagen als erstes in Frage stellen. Also, und dann sind wir wieder, ist das ein Gedanke, ist das eine Kopfgeburt, sag ich mal, oder ist es wirklich das, was in dir steckt? Und mit dem richtigen Mittel würdest du ziemlich schnell für dich empfinden, ja, und dann habe ich die Power und ne, das passt total zu meinem Wesen und ich ziehe das jetzt durch. Oder aber, nee, das ist es nicht und ich finde einen anderen Weg und bekomme auch die Gelassenheit und ja, dass sich wirklich das Nervensystem auch nochmal so beruhigt und so da reinzugehen, so ja, und ich finde meinen eigenen Weg und der ist nicht, keine Ahnung, pushy oder so, sondern ich lade die Leute anders ein, auf meinen Weg oder zu mir ins Geschäft zu kommen.
Ich würde noch mal gern ein Metathema aufmachen mit dir und dann gehen wir noch mal ganz konkret auch auf diese Rollen ein. Das ist jetzt mehr eine Frage, die wir vielleicht ein bisschen diskutieren können. Da erwarte ich jetzt von dir keine absolute Wahrheit. Erwarte ich sowieso nicht, ne? Aber auch in der Frage ganz bewusst nicht. Weil das ist eine Frage, die ich mir selber oft stelle. Und zwar, wir haben ja, nehmen wir mal kurz diese Mutterrolle, damit du verstehst, worauf ich hinaus will. Die ist ja auf eine Art und Weise biologisch vorgegeben. So,
Ja.
ne? Also, ich kriege irgendwann ein Kind, bin dann eine Mutter. So, das ist ja biologisch erstmal noch kein Problem, sondern ja offensichtlich so vorgegeben. So,
Ja.
ne? Worüber wir jetzt ja so ein bisschen geredet haben, ist ja auch die Rolle, die nachher gesellschaftlich, sozial, religiös, politisch, was man will, ne? Wir haben ja
Ja.
mehr über das so ein bisschen geredet, ne?
Ja.
Das heißt, ich habe ein bisschen zwei Fragen. Ich stelle mal die erste erst. Wenn doch die Natur auf eine Art und Weise, ne, Rollen vorgibt, ne,
Ja.
wieso haben wir damit ein Problem und wieso müssen wir uns daraus befreien? Und die zweite Frage ist so ein bisschen, wie unterscheide ich denn dann nachher eine natürliche Rolle? Also ich bin jetzt halt Mutter, weil ich bin jetzt schwanger, so, und stille jetzt ein Kind. Ne? Wie unterscheide ich denn nachher, was meine biologische Rolle ist, sage ich mal, der tierische Anteil von mir? Und was ist nachher, was du zum Beispiel gesagt hast, dieser individuelle Teil, oder wo ist es nachher jetzt sozial, wo hängt es mit meinen Eltern zusammen? Also wie blicke ich denn da jetzt nur durch, was ist davon gesund und was nicht? Also ich weiß, das sind jetzt viele Fragen, wir fangen irgendwo mal an. Deshalb die Basic-Frage ist, warum haben wir natürlich eigentlich eine Art von Rollenverteilung, einfach nur schon die unterschiedlichen Fähigkeiten, sagen wir mal jetzt im Gebären oder Befruchten, so.
Ja.
Und irgendwie ist es aber doch ein Problem.
Ja. Ja, genau. Das ganz Klassische. Also das, was uns ja am meisten unterscheidet sozusagen zwischen Mann, Frau, ist erstmal, wir haben ja eigentlich die gleichen Hormone. Also auch Männer haben Östrogene, Progesteron, auch wir Frauen haben Testosteron. Der große Unterschied ist ja, dass wir eine unterschiedliche Ausschüttungsrhythmik, Menge und Rhythmik haben. Bei den Männern ist es eher ein täglicher Rhythmus. Und das ist auch das, was so wie unsere Zeit sozusagen auch geprägt ist, eher dieses Lineare. Und bei uns Frauen ist es ja dieser monatlich oder zumindest in der fruchtbaren Zeit haben wir diesen monatlichen Rhythmus und andere Ausschüttung von Östrogen, Progesteron. Erstmal, also genau, das erstmal auf dieser hormonellen Ebene. Und natürlich ist es gegeben, dass wir dann mit Gebärmutter das Kind auf die Welt bringen. Und dann hört es aber auch schon fast auf, finde ich. Also das, was wir noch machen können, ist, dass wir das Kind stillen können. Und wir haben die genialste Muttermilch überhaupt. Auch da wissen wir ja mittlerweile, dass also diese Verbindung zwischen Mutter und Kind nicht nur im Mutterleib, sondern auch danach noch gegeben ist, sodass sie sich wirklich kontinuierlich an die Bedürfnisse des Kindes anpasst, wenn es krank ist und so weiter und so fort, wird die Zusammensetzung Antikörper und ich weiß nicht, was alles geändert und angepasst. Also wirklich richtig, richtig genial. Aber das, was dann halt so draufgepresst wird, ist einfach, und das ist halt aber auch so ein Teil unseres westlichen Lebens in unseren wirklich kleinsten Kernfamilien, dass, weil da die Abhängigkeit gegeben ist zwischen Mutter und Kind, wenn wir stillen wollen, und dann bleibt der ganze restliche Kladderadatsch halt auch an der Frau hängen, so ungefähr. Ja, weil dann muss der Mann ja arbeiten gehen, weil die Frau zu Hause bleibt. Und das meine ich in diesem, wir müssen so oft Konflikte austragen, die einfach systemisch sind, weil die Strukturen einfach so sind. Und das ist das, was so kraftraubend ist, energieraubend ist und so schade ist. Und wo wir, glaube ich, wenn wir in andere Länder gucken, wenn wir in andere Kulturen gucken und so, wir. Der Gabor Maté hat dieses tolle Buch geschrieben, also dass wir auch wie in so einem Mythos leben. Wir sind eigentlich nicht wirklich dazu prädestiniert, in diesen Dreier- oder Fünferkonstrukten, also in dieser kleinsten Kernfamilie zu leben. Da steckt einfach so viel Druck und Stress auf den Erwachsenen. Zwischendurch finde ich, wenn man mal die Großeltern oder so da hat, wenn man dann merkt, wie die Kinder sich dann aufteilen und halt nicht mehr nur bei der Mutter am Bockzipfel hängen, sondern einfach auch bei anderen Menschen sind, dann ist es sofort so viel entspannter. Und grundsätzlich brauchen die Kinder natürlich Bezugspersonen oder am besten eine Bezugsperson, je nachdem, ne, wie klein es ist. Aber das ist ja total geschlechtsunabhängig.
Richtig.
Ja.
Also finde ich sehr spannend. Ich habe da immer so meinen Merksatz, den ich dann den Patienten immer sage, wenn ich einen entspannten Nachmittag mit meinen Kindern haben möchte, lade ich zwei ein.
Ja, so ist es. Ja.
Also dann kann ich in Ruhe Tee trinken, ein Buch lesen, dann mache ich ein bisschen Essen parat ab und zu. Das war's. Da braucht
Genau, so
mich
ist
auch
es.
niemand. Also,
Genau.
ne? Und
Ja.
bin ich mit nur zwei Kindern daheim, schaffe ich nichts. Dann kann ich nicht mal den Staubsauger vorne nehmen, ohne dass sie sich sofort die Köpfe einschlagen beide.
Ja.
Also das ist wirklich etwas, was ich auch erlebe. Ne? Und
Ja.
gibt es denn dann in diesen größeren Rollen in anderen, jetzt bin ich mal so mit Rollen beschäftigt, kann ich nur noch drüber reden. Gibt es denn dann in diesen größeren Gruppen aus deiner Sicht überhaupt festgelegte Rollen dann noch? Also der Häuptling, ne? Die Älteste, so, ne? Oder so? Oder hast du gefühlt, das ist dann auch schon alles Frühkultur? Weil wir haben es ja, also ich jetzt auch nicht zu viel mit den Tieren vergleichen, weil sie haben auch wahlweise, welches Tier ich jetzt nehme, ist ja auch wieder anders. Ne? Also, aber es gibt ja dann auch darüber hinaus, keine Ahnung, da gibt es nur Frauengruppen, der Mann zieht alleine rum, dann gibt es teilweise wieder Tiere, wo nur der Mann brütet und die Frau verschwindet. Also, aber irgendwie haben die ja trotzdem immer eine Form, auch in den Gruppen, eine Form von Arbeitsteilung. Nehmen wir die Rudel bei den Wölfen oder so, da gibt es ja dann einen Leitwolf, dann gibt es die, dann gibt es den langsamen. Dann werden die integriert, die nicht und so weiter. Also es gibt ja diverse Säugetiere, die diese Rollenverteilungen, auch sozusagen das klassische Patriarchat bei den Affen, sehr wohl vorhanden ist.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, eine schöne Frage auch noch mal. Die Frage, ne? Aber ich, also ich meine, Alt und weise kann man erst sein, wenn man alt und weise ist, so ungefähr, oder? Also vielleicht verwandeln die sich je nachdem auch nochmal, ne? Je nachdem, welche, also wo ich gerade im Leben stehe. Und ich würde, wie die Beispiele, die du genannt hast, sind ja vielleicht doch auch Aspekte, das, was mir liegt oder da, wo meine Stärken einfach sind, ja? Und es gibt Männer, die irgendwie sich gerne kümmern und gerne backen oder ne, und da mehr lieber Dutz machen, sag ich mal. Und dann gibt es wiederum wieder Frauen, die einfach das gerne machen. Und dann, finde ich, sind wir ja schon wieder in der Freiheit, ne? Wenn wir da einfach nach dem, was wir einfach gerne, was, also was in uns steckt, was wir nach außen, also was wir ausleben wollen, dann sind wir ja schon viel näher dran.
Wie schön, weil das ist auch das, was ich glaube, dass die Homöopathie, ohne uns jetzt zu überstellen oder uns größer zu machen, als wir das sein müssen oder sind. Aber ich finde oft, dass ich auf diese ganzen Debatten, die aktuell auch wieder laufen, ich meine, das ist ja dann vielleicht ein Jahr, wenn man es hört, nicht mehr zeitgemäß ist, aber wenn ich das ja auch nicht so oft, ne? Aber diese ganzen, ist die Rolle der Frau Gott gegeben? Ist die politisch vorgegeben? Ist das ein wirtschaftliches Konzept und so weiter? Ne? Die Homöopathie hat eigentlich da eine wunderschöne Antwort drauf, weil es ist halt individuell und du hast es jetzt eben schön rausgearbeitet. Wenn ich das frei entscheiden kann und in meiner Rolle glücklich bin, welche auch immer das ist, dann ist ja auch gar kein Problem. Ne?
So
Ich
ist
glaube,
es.
das Problem ist dann erst, wenn ich das den anderen meine Rolle überhelfe. Und das finde ich das Coole, was Hahnemann schon vorgegeben hat, ne, der unvoreingenommene Zuhörer zu sein. Und so denke ich, schaue für mich, dass es mir individuell gut geht. Und ohne dass ich der Meinung bin, dass das, was ich für mich entschieden habe, dann für den anderen automatisch auch stimmt. Und
Ja.
ich glaube, das ist das Problem, warum diese Rollendiskussion, wenn wir jetzt nochmal den letzten Blick nach außen werfen, warum die oft auch so eskalieren, weil da jemand, der für sich zum wahrscheinlich eine wunderschöne Situation vielleicht damit erschaffen hat, sogar, wo alle glücklich und zufrieden sind und er dann auf Unzufriedene im Außen schaut, denkt, die müssen ja einfach nur mein System übernehmen.
Ja.
Na, also egal von welcher Seite, na, ja, wenn du in deinen Hetero-Beziehungen unglücklich bist, dann liegt es vielleicht einfach daran, dass du gar nicht hetero bist und dann musst du dich umorientieren. Und dann passiert dir etwas, was ich bei meinen Patienten wahrnehme, dass sie dann im Außen versuchen, eine Änderung zu machen, aber nicht im Innern.
Ja.
Lege ich die Rolle nicht ab? Das ist ja das Spannende manchmal, was man dann auch vielleicht so humorvoll aufarbeitet. Habe ich sie dann in der homosexuellen Beziehung gerade wieder? Also die Rolle nehme ich ja schön mit.
Ja.
Das fand ich immer spannend. Ich habe das mal hier auch erzählt, schon im Podcast, glaube ich auch, dass ich manchmal erstaunt bin, wie konservativ homosexuelle Beziehungen sein können. Das ist Wahnsinn. Also die haben ja viel mehr Frauen dann hört, als ich das mir je erlauben würde, in einer modernen Hetero-Beziehung das überhaupt zu denken. Fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie klar da diese Rollenverteilung war, wo man denkt, ja, gut, das sind jetzt halt zwei Frauen, geschenkt. Ne? Aber die leben halt exakt das, was ich denke, ich weiß nicht, ob das nicht einfach aus der Zeit ein bisschen gefallen ist. Also ganz spannend. Und da finde ich der homöopathische Ansatz, und da bin ich gespannt, was du dazu meinst, der bietet halt genau eine Antwort auf diese Konflikte, oder?
Mir kam noch mal der Begriff Bewertung auch auf bei dem, was du berichtet hast. Für mich diese Mittelbeschreibung, je nachdem, wie gesagt, ne, manchmal finde ich, blitzt da schon auch blitzen da klassische Bilder durch, aber grundsätzlich geht es ja eigentlich darum, sogenannte Phänomene zu beobachten und das halt möglichst wertfrei, dieses immer wieder, also dieses in eine beobachtende Rolle zu kommen, also wir als Homöopathen, aber auch Patientin, Patient, so ticke ich also, das macht mir also Freude oder das nervt mich oder so. Und wenn wir in dieser Beobachterrolle sein können, können wir so viel wertfreier sein und das dann je nachdem auch wieder ziehen lassen. Und dann sind wir nicht so verhaftet in irgendwelchen Rollen oder so, sondern können uns da einfach freier sein oder können sagen, so ja, so habe ich re reagiert in dem Moment, das war ziemlich bescheuert. Oder ziemlich gut und beim nächsten Mal vielleicht anders.
Ja, sehr schön. Also, dann kommen wir nochmal ganz konkret auf diese Mutterrolle. Wir haben ja wahrscheinlich beide sehr viele Mütter behandelt. Vielleicht fällt dir da sogar auch ein Fall ein oder vielleicht hast du auch was anderes vorbereitet für eine andere Rolle, aber vielleicht können wir mit einem praktischen Beispiel jetzt mal weitermachen.
Du möchtest jetzt einen Fall von mir hören.
Zum Beispiel oder was dir konkret dazu einfällt, wenn wir nochmal ganz konkret über die Mutterrolle reden, dass wir noch ein bisschen spezifischer sind. Was sind denn Anteile, die daran vielleicht auch problematisch sind, die krank machen sind, die es sich lohnt zu überprüfen und eventuell abzulegen? So, gibt es
Ja,
ja einige Möglichkeiten.
da gibt es einige Möglichkeiten. Also das Thema eigentlich, mit dem die meisten Mütter zu mir kommen, ist Erschöpfung, schlicht und ergreifend. Und das ist natürlich ein Thema, finde ich, was mich verwundert. Und dann können wir ganz einfach also je nachdem Schwangerschaft anfangen, dann können wir über die Geburt reden, die ganz oft ja auch, oder wo ich auch immer wieder Fälle habe, wo traumatische Erfahrungen erlebt worden sind, wo ich ganz oft einfach auch nochmal Traumamittel gebe, um sozusagen diese Baustelle bearbeitet zu haben, um da so eine Basis zu legen. Stillzeit, wo ja auch oft einfach Schlafmangel einhergeht, auch große hormonelle Umstellung, die dort in der Phase passiert. Und was ich so faszinierend finde, ist in diesem ersten Jahr, je nachdem, wenn dann auch wirklich noch so lange gestillt wird, dass wir hier ja so ein symbiotisches Verhältnis haben also ganz normal zwischen Mutter und Baby. Und das wird so nach und nach aufgebrochen, wenn das Kind unabhängiger wird, in Anführungsstrichen. Und wir Frauen haben ganz oft nicht gelernt, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören oder zu achten. Es wurde uns ganz oft aberzogen. Und dann sind wir halt in diesem krass symbiotischen Verhältnis und können gar nicht anders oder haben die Verantwortung, die große Aufgabe, möglichst nah dran zu sein an dem Baby, oder das sagt uns ja auch Bescheid, was es braucht. Und dann kommt diese Phase der Abnabelung, wo es ja vielleicht auch, dass das Baby vielleicht auch mal mehr braucht, dass die Mutter dann auch mal sagt, so, puh, ich kann jetzt einfach nicht mehr, ich muss jetzt mehr, noch mal mehr abgeben, oder du musst einfach mehr essen, mehr trinken und so. Und das, finde ich, ist manchmal wirklich so richtig eine Schwierigkeit, weil so oft nicht erlernt wurde, wo sind denn jetzt eigentlich wo sind meine eigenen Bedürfnisse und darf ich sie überhaupt äußern? Und das führt halt dann auch einfach oder unterstützt natürlich, dass die Frauen in die Überforderung gehen, in diese Erschöpfung, bis hin ins Burnout. Und dann geht es natürlich einfach, ne, je nachdem, weiter noch mit Beruf etc. etc. Aber da ist ja schon, in der Phase fängt es ja je nachdem auch schon an. Und es sind ja auch wirklich körperlich wirklich anstrengende Phasen und Zeiten.
Absolut, ja.
Ja.
Ja, was ich mir noch überlegt habe, ist, wenn wir da jetzt so ein bisschen in dieser Mutterrolle drin sind, ab wann kann ich denn dann wie eingreifen? Also du hast es jetzt ja schön gesagt, wir haben halt diese symbiotische Zeit, ne? Soll ich mich da schon anfangen rauszunehmen? Oder erst später? Oder findest du, es macht von Anfang an Sinn, das zu reflektieren? Weil wenn wir über die Homöopathie reingehen, ist ja klar, wir können ja von Anfang an mithelfen. Das ist ja gar keine Frage. Und wir sehen ja denn, dass sich dann auch Sachen schon wieder leichter anfühlen, ne?
Genau, nicht? Also da auf jeden Fall könnten wir also direkt mit begleiten, keine Frage. Manche Homöopathen sagen ja auch, ne, dass die Schwangerschaft mit die beste Zeit ist, nochmal alte Sachen sozusagen zu bearbeiten. Auch da ist es ja irgendwie was ganz Individuelles. Ja, ich weiß ja nicht, welches Wesen da gerade zu mir oder zu uns in die Familie gekommen ist. Und die einen können sich schneller abnabeln und die anderen brauchen länger. Für mich weitet sich das Feld dann auch immer, und ist meine Erfahrung, dass es ja je nachdem auch Themen sich zeigen zwischen Eltern und Kind, die nicht nur jetzt gerade die Menschen betreffen, sondern je nachdem sind es ja auch so transgenerationale Themen, die total gerne mit den Kindern nochmal hervorgebracht werden. Und dann ist es je nachdem natürlich einfach auch nochmal komplexer, wenn sich sowas zeigt.
Was glaubst du oder was ist deine Erfahrung, wenn du jetzt die Frauen in der Praxis hast, wo ist es ihnen aus deiner Erfahrung diese, ich kann mich für meine eigenen Bedürfnisse einsetzen, abhanden gekommen im Leben?
Ich
Also
lande
mir geht, ja?
in der Regel in der Kindheit. Ja, doch.
Und von wem meistens? Also wenn du die individuellen Geschichten hörst, wer hat meistens da diese Bedürfnisse auch von den jüngeren Frauen, die jetzt in der Praxis sind, wer hat ihnen das?
Bei den jüngeren Frauen weiß ich, da wäre ich vorsichtig, aber klassisch 40, also bei, ne, 30,
Ja?
aber also 40, 50-Jährige und
Da ist noch
nach
klar, ja,
dem
finde
Hoch,
ich auch.
da ist so ganz, wirklich ganz klassisch, dass es
Genau.
die Eltern waren und sind. Und das dann wirklich mit Kinder großziehen und so, dass da wirklich so eine Bewusstheit für aufkommt. Auch wie möchte ich es jetzt vielleicht mit den Kindern anders machen und so weiter. Oder also wir haben ja mittlerweile auch ein ganz anderes Bild, dass wir die Kinder viel gleichwürdiger sehen und so. Und da wird es richtig deutlich. Und das ist ja, denke ich, auch so mit so ein großes Problem in diesem pädagogischen Bereich, wenn wir bedürfnisorientiert begleiten, dass da ja ganz oft dieses Missverständnis ist. Es geht halt nicht nur um die Bedürfnisse der Kinder, sondern es geht natürlich um die Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern. Und da beißt sich dann wieder die Katze in den Schwanz, ne? Und es ist eigentlich ein tolles, sehr schönes Lernfeld, was sich zeigt, dass, wo wir wirklich gucken können, okay, wie machen wir etwas, wie machen wir es anders? Das ist auch wiederum was, wo ich so denke, wir sind diese ersten Generationen, die dieses Privileg haben, da wirklich andere Wege zu gehen. Und gleichzeitig bedeutet es, eigene Baustellen zu bearbeiten und da nochmal reinzugehen. Und das ist anstrengend. Und dann in einer Phase von eventuell zu wenig Schlaf, zu wenig Essen und so weiter und so fort, da ist es logisch, dass das nicht immer nur glatt geht. Und dann wäre es umso, oder ist es umso schöner, wenn man wirklich Partner oder Partnerin dabei hat, die mit im Boot sind, ne, und die nicht dagegen noch dann arbeiten.
Und bei den etwas jüngeren Frauen, was beobachtest du da? Weil da ich finde erstaunlich oft, ne, dass die trotzdem noch nicht für ihre Bedürfnisse einstehen. Was ist da so deine Erfahrung? Warum ist das so? Obwohl die ja nicht mehr so, also bis auf die, die halt so noch erzogen worden sind, aber das nimmt ja ab. Ne? Und trotzdem sehe ich das, dass da sehr viele Frauen bei mir in der Praxis sitzen, wo ich dann frage, wie war es in der Kindheit? Naja, eigentlich da konnte ich mehr oder weniger machen, was ich wollte. So, wo ist es da abhandengekommen? Warum sind wir da nicht wirklich weiter? Oder nimmst du es anders wahr? Das kann ja auch sein. Ne? Das kann ja jetzt regional unterschiedlich sein, dass du
Ich
gefährst, die sind
glaube,
da weiter.
ja, also ich erlebe das sehr unterschiedlich. Ich erlebe manche junge Frauen, also gerade zum Beispiel auch was den Körper angeht, wesentlich freier und so. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch definitiv die eher klassisch sind und oder wo es dann auch wieder Richtung Magersucht und so weiter Themen gibt. Ja, also breites Bild und aber ich glaube manchmal, dass diese Themen schon so lange in uns stecken oder also das ist wirklich, das steckt uns in den Zellen und das ist dann auch wiederum, dass es wirklich wie was Transgenerationales ist, dass es wirklich eine ganze Weile braucht und dann kommen halt wieder diese Strukturen dazu. Also ich finde es so spannend, wenn wir uns da immer mehr Wissen aneignen. Ich glaube, letztens bei einer Lehrerin hat noch mal geschrieben, wie sie reflektiert hat, wie sie Mädchen bewusst nutzt, beziehungsweise nein, unbewusst nutzt, und die zwischenlaute Jungs setzt zum Beispiel,
Ja, genau.
damit die Jungs leiser sind. Also es gibt so viele kleine, feine Sachen, wo wir dann doch wieder hängen bleiben in diesen Bildern. Also deswegen müssen wir uns, es ist so anstrengend und es tut, ich finde, es tut halt je nachdem auch richtig weh, ja. Das ist so richtig, Autsch, schon wieder irgendwie so einen wunden Punkt erlebt. Und gleichzeitig, weil es so subtil ist und in so vielen Bereichen so tief geht, ist es wirklich, dass wir noch so eine Schicht abtragen und noch eine Schicht abtragen und noch eine Schicht abtragen, weil es einfach wie so eine Prägung ist, die schon lange einmassiert wurde.
Ja. Oder will er nicht zu tief gehen, na, was ich ja auch oft überlege, ist, wir, selbst wenn wir aus einer sehr bedürfnisorientierten und zwar einer richtigen, so wie du das völlig schön gesagt hast, wo auch wirklich die Eltern auch vorleben, dass Bedürfnisse wirklich auch als Erwachsene ein wichtiger Punkt sind, na, und dann komme ich irgendwann in die Gesellschaft hinein, na, also
Ja.
spätestens irgendwie Schulzeit, ist es ja so, dass dort oft dann gar keine bedürfnisorientierten Strukturen vorliegen. Also ich will da auch niemandem was unterstellen. Das ist ja wahrscheinlich auch wieder von Region zu Region und Schule anders und so weiter. Aber bei manchen, wenn ich mir das anhöre, beginnt das schon im Kindergarten, wo dann
Ja.
das bedürfnisorientierte Kind gerade mal schön in die Rollen gepresst werden, die wir versucht haben, nicht wieder zu
Ja.
vermitteln. Ne? Aber bei anderen passiert es halt vielleicht erst später in der Pubertät, wenn sie zu viel auf Instagram rumsitzen und irgendwelche Alpha-Videos hören. Also das kann ja oft auch sein, dass das eben dann unser Umfeld ja immer noch transportiert. Ne?
Ja, Schule, absolut. Ja.
Wir wechseln mal noch ein bisschen auf diese Karriere-Thematik. Ich finde das noch interessant, ist mir aufgefallen, erst jetzt im Gespräch eigentlich, dass wir jetzt ja über eine vermeintlich hochweibliche Phase geredet haben, wo die Frau eigentlich in einer sehr vermeintlich weiblichen Rolle hängt, ne? Was auch immer das jetzt ist, ne? Und eigentlich im Berufsleben fast das Gegenteil der Fall ist, ne? Also wenn man da leidende Frauen in der Praxis hat, dann haben die ja eher das Problem, dass die in einem vermeintlich männerorientierten Rollenbild festhängen, wo sie ihr Gefühl haben, ich muss jetzt aber auch Leistung und ich muss jetzt auch 9 to 5 und ich muss jetzt auch 48 Stunden schieben und eigentlich muss ich noch 2 Stunden mehr ranhängen und auch während Mens und so weiter. Und ich muss eigentlich auch allen beweisen, dass ich als Frau das auch kann. Ich
Ja.
übertreibe ein bisschen, ne?
Ja, aber.
Die Zuhörer kennen mich ja, ne? Die wissen, Marvin ist wieder durchgestartet. Ne? Aber es ist ja eigentlich ein bisschen lustig, dass man da auch nochmal sieht, dass es eben kein geschlechterspezifisches Problem ist, ne? Sondern dass es immer die Rolle sozusagen, wir benennen es halt jetzt männlich-weiblich, aber das Problem ist eigentlich, wenn ich in dieser Rolle festhänge, wo ich eigentlich irgendwas, also deshalb passt der Begriff ja auch, spiele,
Ja.
unbewusst, was ich
Ja.
gar nicht will, bin oder mir gut tut. Wie ist da so dein Eindruck, wenn du da mit den arbeitenden Frauen zu tun hast?
Ich mache noch mal einen kurzen
Ja,
Abstecher, mir ist
klar.
noch was eingefallen. Also, weil, aber da sind so beide Elemente drin und dann, da geht es dann für mich wieder so darum, also wenn wir unseren Zyklus angucken, haben wir diese in der ersten Hälfte eher diese Östrogendominanz und Östrogen, finde ich, ist ja auch so ein totales Pulsatilla-Bild, also oder dieses, das, was weiblich anerkannt ist, ja, die Rundung, das Liebevolle, das Flirty-Sein und so weiter und so fort. Und da sind wir dann natürlich, da in der Phase sind wir dann sozusagen mütterlich perfekt. Und wenn wir dann in die zweite Zyklushälfte rutschen, mit diesem eher höheren Progesterongehalt, dann sind wir eher in diesem Sepia-Bild, in diesem die knackige Amazone, die Kämpferin. Ne, da würde ich jetzt sagen, das ist dann ja eher dieses passende, okay, das ist die knallige Geschäftsfrau, so nach dem Motto. Und ich glaube, das ist das, was manchmal so schwer auszuhalten ist, vielleicht, dass wir einfach in unserem Zyklus so variabel sind. Und wenn wir es da aber schaffen, so mitfühlend mit uns zu sein, dass wir halt diese unterschiedlichen Aspekte in uns haben und mal so sind. Also wenn wir damit mehr gehen würden, geht es, glaube ich, auch schon wesentlich leichter. Und dann ist halt immer die Frage, wie nah ist es an der Realität? Aber je nachdem könnte ich mir dann halt wirklich auch diesen Geschäftscall vielleicht eher in diese zweite Zyklushälfte packen, wo ich dann vielleicht eher knackig drauf bin und den anderen Termin dahin. Ja, also so wäre mein optimales Bild sozusagen oder der Versuch zu gucken, okay, können wir da einfach variabler schaffen wir sein und schaffen wir es flexibler zu sein?
Ja, und das wäre auch gut, weil auch da geht es ja dann irgendwie wieder um das, was du vorher gesagt hast, nämlich seine Bedürfnisse mitzuteilen und die auch zu leben.
Absolut, ja, absolut. Und dann wird es, also kostet es auch wieder weniger Energie.
Wir haben einige Speakerinnen auch zu dem Thema gehabt. Ich weiß jetzt leider nicht, weil ich noch nicht ganz sicher bin, in welcher Reihenfolge die hochlade, ob die auch schon da waren. Im Zweifel haben wir bereits schon über zyklisch Leben gesprochen oder es wird noch kommen, liebe Zuhörer. Ansonsten lade
Ja.
ich euch ein, von der Josian zum Beispiel die Folge zu hören, die schon da ist oder noch kommt, wo wir nochmal explizit auch da über das reden, wo ich auch nochmal ein Beispiel auch aus unserer Familie gebracht habe, wie wir das auch umgesetzt haben und so weiter. Weil das ist etwas, wo wir dann wirklich an dem individuellen Modernen auch dran sind, so wie du das jetzt eben schön gesagt hast, dass wir wirklich auch gucken, okay, wenn ich wirklich mich selber ohne Rollen lebe, dann brauche ich ja irgendwie auch einen Plan. Also, ne, ich kann ja nicht einfach dann so tun, als hätte ich gar keine Rolle in, oder eine Aufgabe in dem. Und wenn wir nicht aufpassen, ich glaube, das ist nochmal ein guter Ausfader für unseren Podcast jetzt, ne, weil wenn wir nicht aufpassen, das ist, finde ich, sehr spannend, dann rutschen wir auch ganz schnell wieder rein. Ne? So.
Ja.
Oder wie geht dir das? Ertappst du dich da auch ab und zu dabei?
Dass man wieder in eine Rolle rutscht,
Ja,
oder was meinst du?
genau.
Ja,
Oder
das
kann.
kann definitiv immer wieder passieren. Ja, auch und auch da, ne, gilt es, also finde ich, ist es immer wieder dieses, okay, wie kann ich milde mit mir sein und sagen, okay, Krone wieder drauf und weiter geht's, ne, nächster Versuch.
Oder
Ja.
ich gehe zu meinem Homöopathen.
Genau,
Ne?
das ist definitiv. Wenn man völlig hängen bleibt, wenn es stockt, dann absolut. Ja.
Sehr gut. Also ich weiß nicht, ob dir noch ein Aspekt eingefallen ist. Ich könnte noch stundenlang mit dir reden, merke ich jetzt wieder. Deshalb war ich so schön, dass du nochmal gekommen bist. Das hat mir schon letztes Mal so gut gefallen. Könnte ich ja noch alles fertig philosophieren. Aber ich glaube, wir haben einen guten Rundum-Schwung gemacht. Oder findest du noch einen
Ja.
Aspekt erwähnenswert, wo wir sagen, da sollten wir vielleicht nochmal drüber reden?
Spontan. Nein,
Sehr gut.
also ganz davon abgesehen, dass es natürlich noch dies und das und jenes, aber ich glaube, so für jetzt ist es erstmal rund, ja.
Dann lade ich dich doch ein, vielleicht das, wenn du magst, ich helfe sonst, aber dass wir es nochmal zusammenfassen. Was macht für dich sozusagen das aus, was wir heute unseren Hörerinnen mitgegeben haben, nochmal so in ein paar Sätzen zusammengefasst?
Also als erstes würde ich sagen, dass wir mit der Homöopathie eine wunderbare Methode an der Hand haben, die uns unterstützt, in unsere Freiheit zu kommen und ja, die Aspekte zu leben, die uns wichtig sind oder die uns einfach entsprechen. Das ist so der erste Aspekt, der für mich vielleicht auch einfach am wichtigsten ist. Ja, dass Frau sein, Mutter sein auch variabel sein kann oder ne, es geht gar nicht darum, ist das eine jetzt schlecht oder gut oder so, sondern es ist auch da, ne, es geht darum, herauszufinden, was will ich, was brauche ich, was geht. Manchmal muss man ja auch wirklich einfach pragmatisch sein.
Genau, und sich nicht festfahren lassen in etwas. Ne? So schön diese Variabilität, wo wir heute rausgearbeitet haben.
Ja.
Und damit ja dann nah an dem homöopathischen Naturgesetz von der Individualität.
Ja, genau.
Sehr schön. Bea, wo findet man dich? Wo kann man dich erreichen, wenn ich sage, oh, das wäre so toll, so eine Frau zu haben, die mich da in diesem Thema begleitet? Ich habe heute im Podcast festgestellt, mein Gott, ich hänge so vielen Rollen fest und dann bin ich wie meine Mutter geworden. Bea, hilf mir.
Ja. Ich bin in Berlin-Schöneberg, in meiner Praxis. Webseite beadurst.de, ganz, ganz simpel, ganz einfach. Da sind alle meine Kontaktdaten. Und ansonsten mache ich mit einer Schweizerin, mit Stefanie Schad, zusammen ein Projekt, The Magic of You, wo wir immer wieder Workshops anbieten zum Thema Hormonsystem, zum Thema Leber und so weiter. Also da haben wir wirklich so ganz klassisch die Frauenthemen mit auch einfach nochmal, also wirklich Körperwissen in Verbindung auch nochmal mit Energieübungen und so. Das bieten wir immer wieder an. Genau, da alle Infos auch entweder über den Newsletter oder über Instagram. Das sind so, glaube ich, die zwei wichtigsten Anlaufstellen sozusagen.
Sehr gut. Ich werde alles auch in den Shownotes verlinken, hoffentlich. Ihr werdet ja sehen, ob es mir gelungen ist. Ansonsten hat Bea es ja nochmal schön gesagt. Und deshalb habe ich nichts hinzuzufügen. Ich danke dir, Bea, von Herzen, dass du erneut Zeit hattest, mit mir
Ja.
über dieses Thema zu reden. Auch, dass wir ein bisschen über dich noch lernen durften. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Praxis. Weiterhin genießt deine therapeutische Freiheit.
Ja, genau.
Und euch, liebe Hörer, hoffe ich, dass euch die Serie genauso gut gefällt, wie sie mir gefällt beim Aufnehmen. Und wünsche euch deswegen noch viel Spaß bei den anderen Folgen, bei denen, die noch folgen werden. Und sagt, bleibt alle gut, gesund und bis bald. Tschüss.
Tausend Dank, es war sehr schön. Vielen Dank. Tschüss.